Paula.
Hallo Daniel.
Hallo liebe Zuhörer.
Und liebe Zuhörerinnen.
Herzlich willkommen zum Spätfilm und herzlich willkommen in 2019. Frohes Neues und so. Bis wann darf man das eigentlich noch sagen?
Bis man keine Lust mehr hat.
Achso, ja, wir sagen nochmal frohes Neues. Ist ja eigentlich irgendwie so komisch, weil so sind auch irgendwie nur 2-3 Wochen seit der letzten Folge, aber es kommt mir schon ewig hervor, war ja letztes Jahr nicht.
Ja, das ist ja auch so viel passiert in den Ferien.
Das stimmt, das stimmt. Wir sind beide krank, ihr hört es an unseren Stimmen, ihr müsst ein bisschen schniefen und so husten und was nicht alles dazugehört. Entschuldigen, aber ja, es ist ja schließlich Januar, nicht nur irgendein Januar, sondern es ist der Japanuary. Die nächste Film-Twitter-Aktion seit letztem Jahr sind wir auch schon dabei. Geht darum, im Januar japanische Filme zu gucken und zu besprechen. Das machen wir auch heute. Aber vorher drehen wir noch 2 extra Runden. Einmal haben wir in der Rubrik Feedback was geschenkt bekommen. Schon wieder ist ein Geschenk.
Das gehört zum Feedback.
Okay. Ein Feedback ist hier reingetrudelt, ganz haptischer Form. Was ist es denn, Paula?
Es ist ein Buch. Und zwar The Children of Men von P.D. James.
Genau, der Roman zu dem Film, den wir hier auch schon besprochen und sehr gemocht haben.
Richtig, ich bin schon sehr gespannt. Es ist auf Englisch geschrieben, aber es lässt sich ganz gut lesen, denke ich. Ich habe schon mal reingeguckt gerade.
Von wem kommt's denn?
Es ist von Amazon.
Ah, okay. Ja.
Nein, es ist vom Arne.
Genau.
Ist das nicht nett? Von dem habe ich echt lange nichts gehört.
Wenn es ein
Geschenk.
Unser Arne ist. Also
ja,
ich glaube schon, so
ich
von der Schreibart.
Den
Achso, und steht der Nachname da drauf? Habe ich gar nicht gesehen. Ja gut, dann ist es unser Arne.
Uns Arne.
Uns Arne hat uns ein Geschenk gemacht. Dankeschön.
Ja, Dankeschön, genau. Vielen Dank. Lies ich auch bald.
Aber das war, also das ist natürlich wieder der absolute Hammer.
Schon wieder der absolute Hammer.
Der absolute, hundertprozentig geile Hammer ist das, sage ich dir. Aber
das ist unglaublich, Weihnachten hört gar nicht mehr auf.
Ja, es war aber nur unsere erste Abzweigung. Unsere zweite Abzweigung ist der Jahresrückblick 2018. Der traditionell in der ersten Folge oder der letzten im Jahr, also um die Jahreswende machen wir das immer nicht. Was vermutest du, wie viele Folgen Spätfilm sind 2018 erschienen?
Ich habe da gar keinen Überblick, weil du ja noch so viele Folgen ohne mich machst immer. Deswegen, wie waren es nicht, so 30?
Ah, gar nicht so schlecht, 37. Damit mehr als 2017. Wie viele Gäste und Gästinnen hatten wir zu Gast?
Oh, siehst du, das kann ich genau die gleiche Antwort geben, außer der Zahl. Aber das hast doch alles du mehr gemacht. Ich hab keine Ahnung, weil kann mich ja nicht dran erinnern, schon gar nicht ist in meiner Erinnerung irgendwie so ein Schnitt wie Silvester dabei.
41 Gäste, aber das lag vor allem an dem großen...
41 in 30 genau. Folgen,
ja,
wie geht das denn?
Wegen der großen Geburtstagsgala, da sind sie alle aufmarschiert. Insgesamt hatten wir 9 Frauen hier, damit auch mehr als im vergangenen Jahr. Das sind allerdings bei 41 Gästen nach Adam Riese nur knapp 22%, womit wir schlechter dastehen im Jahr. Allerdings ist da eben auch wieder diese Geburtstagsgala, die da den Schnitt nach unten reißt. Wenn wir jetzt rechnen, einzelne Folgen, in denen wir Gäste hatten, das waren insgesamt 29 Folgen, in denen wir Gäste hatten, und einzelne Folgen, in denen Frauen zu Gast waren, das waren 14 Folgen und damit sind wir bei einem Schnitt von 48% und das finde ich ziemlich gut.
Ja, das ist gut.
Der Followery hatten wir 8 Folgen, das ist genauso wie im Jahr davor. 6 Folgen zu Star Wars mit Kinderaugen, der neuen Reihe, die ich mit unserer Tochter gestartet habe. 5 im Horror-Oktober, das ist weniger als im Jahr davor, aber das ist auch bewusst so gewesen, weil da wollte ich mal die Frequenzen ein bisschen runterschrauben, nachdem am Anfang des Jahres einfach so viel rausgehauen wurde. 3 im Japanuary, das war auch neu im letzten Jahr. Wir haben 3 Regisseurinnen-Folgen gemacht, das ist auch mehr als im Jahr davor. Es war allerdings auch nur eine offiziell in der Regisseurin-Reihe, Sex is Comedy. Dann hatten wir noch A Girl Walks Home Alone at Night. Und ich habe genau in der Horror-Oktober habe ich noch American Psycho besprochen, der dritte Film von der Regisseurin. Wir hatten zwei Filme aus Paulas Kindheit, das ist genauso wie im Jahr davor. Wir hatten aber zwei Hitchcocks, damit haben wir mehr geschafft als im Jahr davor. Einen O-Western, einen Tanzfilm im Mai, einmal die Handlung mit 500, die Handlung in 500 Sätzen, einen Weihnachtsfilm, das ist beides, das ist alles genau so wie im Vorjahr und einen Tarantino, damit einen Film weniger als 2017. Was glaubst du, war die meistgehörte Folge?
Star Wars mit Kinderaugen 1 bis 6.
Nee, die ist gar nicht so. Die kriegen viel Feedback auf Social Media, aber die sind nicht so unglaublich viel gehört. Die werden okay gehört, aber die sind nicht ganz oben am Anschlag. Die Geburtstagsgala, aber das auch wegen der ganzen Gäste haben wir da enorm viel Welle gemacht und die steht jetzt schon irgendwie in den Top 10 irgendwie unserer meistgehörten Folgen. Und was glaubst du, war die am wenigsten gehörte Folge? Ist es witzlos, weil sie ist gerade erst erschienen und hat deswegen noch nicht so viel.
Achso, dann ist es ja wohl die Weihnachtsfolge.
Genau, das letzte Einhorn. Welche Folge hat die beste Charts-Platzierung?
Die beste Charts-Platzierung hat wahrscheinlich Brasil?
Nee, also ist ziemlich weit oben eingestiegen, aber wir hatten an Halloween hatten wir dann doch einen Film, der es auf Platz 4 geschafft hat und damit ganz weit nach oben, das Kabinett des Dr. Caligari. Und wer es am schlechtesten, hat am schlechtesten abgeschnitten, am weitesten?
Sex ist Comedy.
Das stimmt, auf Platz 71 von 80 ist Sex ist Comedy gelandet. Welchen Film mochtest du denn am meisten im vergangenen Jahr? Hat dir persönlich am besten gefallen? Nicht unbedingt der qualitativ hochwertigste Film, sondern der dich, ja.
A Girl Walks Home Alone at Night. Das ist auch mein aktueller Lieblingsfilm, seitdem wir den gesehen haben. Ja. Ja.
Bei mir war es Bill und Ted's verrückte Reise durch die Zeit. Und zwar, weil es halt auch so ein Ding war, wo ich mich gewundert habe, ob der noch immer so gut ist, wie als ich ihn als Kind gesehen habe. Und er hat mich halt wirklich noch immer begeistert. Ich hatte so viel Spaß damit. Ist dir irgendeine Szene besonders im Gedächtnis geblieben aus irgendeinem der Filme?
Ja, also was mich ja so beeindruckt hat bei A Girl Walks Home Alone at Night ist, dass die Rollen so verkehrt sind. Mhm. Also nicht verkehrt, umgedreht. Beeindruckend fand ich die Szene, in der sie nachts alleine nach Hause läuft und dann irgendwie so diesen komischen Dealer-Typen trifft und ihm dann so hinterherläuft und also so bedrohlich ist und er halt keine Angst vor ihr hat und auch noch denkt, es müsste ja eigentlich andersrum sein. Und es ist total lustig, weil ich habe das ausprobiert ein paar Mal.
Du hast doch Dealer-Typen nachts aufgelauert.
Nee, ich weiß nicht, ob das Dealer-Typen waren, aber ich habe irgendwie so bewusst, bin ich jetzt irgendwelchen Kerlen so quasi so hinterhergelaufen, bin denen so auf die Pelle gerückt und es war denen auch immer voll unangenehm. Warum? Also was heißt auch, aber denen war es unangenehm.
Warum machst du das?
Um die Rollenklischees aufzubrechen. Ich arbeite am neuen Selbstbewusstsein der Frauen.
Ja, aber irgendwie nachts bedrohlich wollen, finde ich da trotzdem also, irgendwie
ich hab ja nie, ich habe ja niemanden bedroht, ja, aber es ist halt oft so, dass Männer bei Frauen halt irgendwie zum Beispiel auf der Rolltreppe vielleicht ein wenig zu wenig Abstand halten oder so. Und das habe ich jetzt halt mal auch gemacht bei Männern. Und das hat, also es gab so ein paar Szenen, wo die das tatsächlich wohl auch doof fanden und sich dann irgendwie empört umgedreht haben und dann ziemlich überrascht gewirkt haben, weil sie wahrscheinlich einen Mann erwartet haben, der sie irgendwie nee, ist wirklich interessant. Also ich werde dieses Projekt weiter verfolgen.
Finde ich am besten gruselig.
Ja.
Anyway. passend zu gruselig, aber eigentlich den Auftakt von Inglourious Basterds ist bei mir die eindrücklichste Szene nach wie vor. Ist einfach super stark inszeniert und gespielt, wie da Christoph Waltz in die Hütte kommt. Nicht?
Ja, nein. Das ist gut gespielt, immer trotzdem eine furchtbare Szene.
Ja, ich weiß, aber es ist, sag ja, ist im Gedächtnis geblieben.
Ja, ja.
Was war die beste schauspielerische Leistung im vergangenen Jahr?
Ja, aber was du gerade selbst erwähnt hast, das war doch nicht schlecht, nicht wahr?
Der Christoph Waltz. Mhm. Ich habe hier aber tatsächlich was anderes nochmal gewählt, und zwar Adele Exarchopoulos in Blau ist eine warme Farbe, obwohl wir den Film sehr kritisiert haben, fand ich, wie sie vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des Films den Liebeskummer gespielt hat, sehr stark.
Aha, das
möchte ich doch hochhalten, auch wenn wir viel an dem Film zu kritisieren hatten. Und so aus deinem Gedächtnis heraus, was glaubst du, welche Folge könnte besonders hörenswert sein?
Also, wo du es doch gerade angesprochen hast, ich glaube, die Folge über Blau ist eine warme Farbe ist doch ganz lustig gewesen. Mhm. Und kurzweilig. Aber ich weiß nicht, alle Folgen sind gut. Also vor allem die mit Gästen.
Okay. Ich habe das Interview mit Merlin hier nochmal erwähnt, weil ich dachte, also ich fand es cool, dann mal was anderes gemacht zu haben, und ich fand es cool, dann nochmal so hinter die Kulissen geschaut zu haben, weil mich das ja immer besonders interessiert, wie Filme gemacht werden und so. Mhm. Und da halt mal irgendwie Quellen aus erster Hand von so einem jungen Regisseur zu haben, das fand ich nice, das hat mir gefallen. Weißt du noch, was dein guter Vorsatz im letzten Jahr war?
Ja, das hast du mir nämlich auch neulich vorgelesen.
Was denn?
Also mehr Gästinnen. Ich wollte bestimmt auch an meiner Performance arbeiten. Zumindest wollte ich das irgendwann mal. Punkt.
Nee, weder noch.
Ach.
Das, ich glaube, also mehr Gästinnen, das hattest du 2017 als guten Vorsatz. Und seitdem
für haben wir 2018?
Das auch für 2017. Also seitdem haben wir das auch irgendwie angegangen, das Projekt. Und ja, jetzt schon fast 50% erreicht. Nein, dein guter Vorsatz war, die Homepage zu überarbeiten.
Tatsächlich?
Ja, hast du es gemacht?
Null.
Ich hatte auch gute Vorsätze. Ich wollte 30 Folgen schaffen. Sind mehr geworden. Und ich wollte die Frauenquote von 50% erreichen. Ist fast geschafft.
Annähernd, ja.
Ja, aber das will ich dieses Jahr auch wieder. Ich hatte noch mehr gute Vorsätze. Entschuldigung, erst nochmal. Den Japanuary. Das haben wir gepackt, da Folgen zu machen. Und einen Tanzfilm mit Nils und Michi zu besprechen, das habe ich nicht geschafft. Da haben wir so ein Konzept, was schon seit Ewigkeiten in der Schublade liegt, in unserem Hinterzimmer. Und irgendwann müssen wir das mal angehen. Vielleicht 2019. Genau, aber 2019 habe ich gute Vorsätze, nämlich die 50% Frauen. Das schaffen wir dieses Jahr. Und die Liste TM angehen.
Die Liste?
Genau, die Liste mit den Filmen, die wir mal besprechen sollten. Mhm. Da mal anfangen, die Liste zu besprechen mit den Filmen, die wir mal besprechen sollten.
Ich dachte, zwar, das machen wir immer.
Ja, nee, wir haben ja verschiedene Reihen. Und wir sind ja in der Reihe immer noch die großen Reihen, sind immer noch Tarantino, die sich langsam den Ende nähert. Mhm. Obwohl, er bringt ja 2019 seinen nächsten Film raus, nicht?
Ja, aber das ist auch dann der letzte, dachte ich.
Nee, der vorletzte. Das ist der 9. meines Erachtens. Ja. Hateful Eight war der 8.
Okay.
Und Filme aus Paulas Kindheit, das ist die andere große Reihe. Das ist
die beste Reihe überhaupt.
Ja, die macht sehr viel Spaß. Da kommt auch im März kommt wieder was Geiles da. Genau, und März ist auch das Stichwort, wenn wir jetzt kommt der Japanuary, dann kommt der Flopuary und dann kommt der März, und da beginnen wir mal diese Liste von, wo wir gesagt haben, ach, da müssen wir mal drüber reden, oder wo Hörer oder Hörerinnen gesagt haben, ach, sprecht doch mal darüber. Da werden wir dann immer 10 Filme zur Auswahl stellen, über die die Hörerinnen und Hörer abstimmen können. Du bekommst eine Wildcard, darfst dir einen Film davon aussuchen. Ich darf mir einen Film davon aussuchen. Und wie gesagt, die Hörerinnen und Hörer dürfen sich einen Film aussuchen. Und die anderen 7 fliegen raus. Das heißt nicht, dass wir die nie wieder besprechen, aber die werden erst einmal von der Liste gestrichen, bis wir die ganze Liste abgearbeitet haben. Und das kann dauern, das sind 200 Filme. Aber das ist ja dann nur ein Drittel. Also nur schlappe 60. Oder? Ja, ungefähr ein paar 60.
Ja, man muss auch Pläne haben, ne?
Genau.
Für die Zukunft.
Hast du denn Pläne für 2019?
Nee, tatsächlich nicht. Ich bin ja eh nicht so ein Freund von Plänen und Listen und so. Das setzt mich immer so unter Druck.
Gut, dass ich dann dich unter Druck setze. Du kannst mir ja nachts auflauern und ganz dicht an mich herantreten.
Und?
Um dich so, das Rollenbild umzudrehen.
Ich laure niemanden auf.
Hast du auch so ein Skateboard und diesen Körperschleier? Ups.
Also so einen Mantel hätte ich schon ganz gerne, aber mit dem Skateboard würde ich mich ja hinlegen. Also.
Man muss üben. Fangen wir mal an. Mhm. Paula, was haben wir denn gesehen und worüber sprechen wir heute?
Also was ich heute gesehen habe, war Schnee. Aber darüber sprechen wir nicht. Ja, es hat geschneit heute Nachmittag. Wir haben ganz familiär den Film Totoro angeschaut.
Genau, mein Nachbar Totoro. Wie fandst du den denn?
Ei, niedlich von den Sternen. Ja, den fand ich echt ganz nett, muss ich sagen. Und auch so unkonventionell, zumindest was westliche Konventionen betrifft.
Das stimmt. Das ist tatsächlich so, dass viele so, was man sagen würde, was so ein klassisches Drehbuch ausmacht, wird hier einfach irgendwie über den Haufen geworfen. Es gibt irgendwie lange Zeit überhaupt keinen Konflikt und so Geschichten. Aber er ist so schön. Es ist hier ein Film vom Studio Ghibli. Wie letztes Jahr beginnen wir das Jahr damit im Japanuary. Und ich finde ihn auch ganz toll, den Film. Ich habe ihn gleich bei Letterboxd unter meinen Lieblingsfilme aufgenommen.
Oh.
Also ich habe ihn schon mal gesehen, aber jetzt beim zweiten Mal, oder ich meine, es war das zweite Mal, vielleicht auch das dritte Mal, habe ich beschlossen, ja, das ist so ein wunderbarer Film, der gehört auf jeden Fall in die Liste der Lieblingsfilme rein. Erzähl du uns doch mal die Eckdaten.
Der Film erschien 1988 und Regie führte Hayao Miyazaki.
Genau.
Von Hayao Miyazaki haben wir bereits besprochen. Nausicaa aus dem Tal der Winde von 1984. Dann haben wir noch das Schloss im Himmel von 1986 gesehen und auch hier besprochen.
Mhm.
Haben wir das?
Ja, letzten Januar war das mit dem Jungen und dem Mädchen, die da irgendwie...
Ja, dass wir den Film gesehen haben, das weiß ich noch.
Ja, wir haben den hier im Japanuary als ersten Film besprochen.
Das Drehbuch für Totoro führte auch Herr Miyazaki und die Produktion übernahm Toru Hara.
Mhm.
In den 80ern war das einer der Stammproduzenten vom Studio Ghibli. Der hat also das Schloss im Himmel und auch die letzten Glühwürmchen ebenso produziert.
Mhm.
Und war zusammen mit Miyazaki vom Studio Topcraft rübergekommen zu Ghibli. Mhm. Und bei Topcraft hat er auch schon Nausicaa produziert. Und ist das ein Zufall? Bei Das letzte Einhorn war er Animationskoordinator.
Ja, ja. Wir hatten ja beim letzten Mal, dass das letzte Einhorn von Topcraft animiert wurde.
Der Art Director ist Kazuo Oga.
Mhm.
Und er sollte auch für die nächsten Filme Art Director bleiben. Er prägte ganz entscheidend den typischen Ghibli-Stil.
Genau. Ich glaube, wenn er nicht mehr, also bei den Filmen, wo er nicht Art Director war, hat er zumindest die Hintergründe gezeichnet und diese typischen Landschaften für Ghibli-Filme mitkreiert. Ja, ja.
Die Musik stellte zusammen, kreierte wie auch immer Joe Hisaishi.
Mhm.
Und die deutschen Synchronsprecher sind für Saki Maresa Sedlmeier. Den Namen habe ich auch schon mal irgendwo gelesen.
Ja, ich glaube, es ist eine berühmte oder etablierte Synchronsprecherin.
May wird gesprochen von Paulina Rümmelein, Totoro von Gerhard Dielka und der Vater, der keinen Namen hat, wird gesprochen von Philipp Brammer. Das Budget für den Film lag bei 3,7 Millionen Dollar und es ist ein Anime, ein Kinderfilm, ein Fantasyfilm.
Mhm.
Vielleicht ist es auch ein Geisterfilm.
Vielleicht. Aber halt diese Naturgeister, nicht irgendwie Gespenster. Ich fasse mal die Handlung in 5 Sätzen zusammen.
Sehr gut.
Saki, Mai und ihr Vater ziehen in ein Haus auf dem Land, während ihre Mutter im Krankenhaus ist. Und während der Vater immer viel arbeiten muss, scheint er irgendwie so eine Art Professor oder irgendwas an der Uni zu sein jedenfalls, aber arbeitet viel zu Hause, aber arbeitet auf alle Fälle viel. Und Saki befreundet sich schnell mit den Kindern in dem Dorf, während Mei viel im Garten spielt. Und neben dem Garten ist so ein großer Hügel, stark bewaldet, und obendrauf steht ein riesiger Baum. Und eines Tages, das Haus ist auch schon irgendwie ein Geisterhaus, da sind kleine
Rußbolde,
genau, leben da drin, aber denen wird es dann zu bunt und die ziehen da aus.
Genau, weil die mögen das nicht, wenn Menschen lachen. Mhm. Dann gehen sie.
Und beim Spielen entdeckt dann Mei irgendwann kleine Wesen, die Eicheln sammeln, und folgt denen in den benachbarten Wald und trifft dann dort auf den großen Hüter des Waldes, Totoro. Und ja, sie erst irgendwie, ja, sie hat einfach Spaß mit Totoro, sag ich mal. Stellt auch Saki Totoro vor. Totoro nimmt die auch so ein bisschen unter die Fittiche, also als zum Beispiel
im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau, als aber zum Beispiel der Vater mal zu spät kommt mit dem Bus, wartet Totoro abends mit ihnen an der Bushaltestelle, damit sie da nicht alleine sind. Und ja, als
da schenken sie ihm aber auch ein Regenschirm, weil es regnet und er nass wird.
Genau. Das ist so ein tolles Bild. Genau, und die Mutter soll dann eigentlich aus dem Krankenhaus zumindest schon mal an einem Wochenende entlassen werden, aber dann verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand wieder, und Mei hatte sich aber so drauf gefreut, ihr einen Maiskolben zu...
Einen selbstgeernteten.
Genau, zu schenken, weil die Oma, wie sie sie nennen, die eigentlich die Oma von einem Jungen aus dem Dorf ist, hat gesagt, dass die Früchte ihres Feldes so gesund sind, dass die Leute gesund machen. Mhm. Und dann beschließt Mei, den Maiskolben persönlich vorbeizubringen, der Mama im Krankenhaus, und marschiert zu Fuß los und verirrt sich natürlich heillos. Und es beginnt eine große Suchaktion, aber sie finden sie nicht. Und dann irgendwann schafft es aber Saki, obwohl ihr das vorher nie gelungen ist, in den Wald zu Totoro zu kommen. Und Totoro hilft ihr dann mit Hilfe des Katzenbusses, nächster Halt, kleine Schwester, die Schwester zu finden. Sie bringen den Maiskolben zu der Mama, und dann werden sie wieder gesund und glücklich nach Hause gebracht. Und im Abspann sehen wir, dass auch dann die Mama irgendwann genesen wieder nach Hause kehren kann.
Und es gibt dann noch ein Geschwisterchen.
Genau, das ist, im Abspann wird die Geschichte so weiter erzählt. Ja, ich habe noch einen kleinen Fun Fact. Wenn man die Kinoplakate anschaut, sich von Totoro, dann sieht man eben das Bild an der Bushaltestelle, und dann steht da Totoro und nur Saki auf dem Bild und gar nicht Mei. Und das kommt daher, dass in der Konzeption des Films lange eben nur Saki existierte und es wirklich relativ spät in der Entwicklung des Films erst dazu kam, dass Miyazaki feststellte, dass die Geschichte so nicht funktioniert und dass man das nochmal über den Haufen werfen muss und noch eine zweite kleinere Schwester etablieren, um da das Ganze runder zu machen. Also das, dann kann man sich halt vorstellen, alles, was hier Mei erlebt, erlebt im Original wahrscheinlich Saki, und dann haben sie festgestellt, hey, mit so einem großen Mädchen, das passt nicht so richtig, und haben dann da nochmal die 3 Jahre alte oder sowas ist die eingefügt. Und daher kommt es, dass die Plakate auf den Kinoplakaten Mei nicht zu sehen ist. Über was wollen wir denn sprechen? Was ist dir denn besonders aufgefallen an dem Film?
Ja, vielleicht können wir damit anfangen, dass ich festgestellt habe, also dass der Film einfach so anders ist, ein anderer Kinderfilm. Also vielleicht liegt es halt eben auch daran, dass es halt ein japanischer Film ist und dass mir deswegen alles so ein bisschen fremd ist. Das kann gut sein, aber ich würde es jetzt halt einfach mal so stehen lassen. Also ich finde es halt ungewöhnlich, dass es hier halt um Geister geht. Die Kinder, die ziehen halt in so ein verlassenes Haus und finden das total spannend, dass es ein Geisterhaus ist. Der Vater sagt auch nicht, als sie das äußern, irgendwie sowas, was unsereins sagen würde, nee, es gibt Geister gar nicht oder so, sondern der bestätigt die noch so darin. Und der Witz ist, sie haben halt einfach keine Angst vor Geistern.
Mhm.
Und ich meine, dass die Religion, die in Japan zu großen Teilen praktiziert wird, hat sich auch mit Geistern beschäftigt. Ja, dass sie, also in dem Film kommen so Statuen am Wegesrand vor, die, glaube ich, auch so Geister darstellen. Mhm. Ja. Aber ich denke, also da tatsächlich dann eben mit dieser Religion auch alles zusammen.
Also definitiv, es gibt so viel, also es gibt natürlich Buddhismus und
ich glaube Shinto heißt es.
Das kann sein, das weiß ich nicht. Also es gibt natürlich Buddhismus in Japan, aber es gibt sehr viel noch so einen Animismus und eben so ein Glaube an Naturgeister, die irgendwelche lokalen Gebiete beschützen. Und deswegen gibt es da immer diese kleinen Schreine, die man hier im Film auch sieht, die da zum Beispiel den Wald beschützen sollen, der daneben dem Haus ist. Das ist sowas, was in der japanischen Tradition daher rührt, auf jeden Fall.
Ja. Ja gut, es sind also schon mal diese Rußbolde da, die halt irgendwie zwar erschreckend sind, aber eigentlich auch gar keine Bedrohung für die Kinder. Und dann Totoro mit seinen kleinen Helferlein, die irgendwie alle so aussehen.
Also wenn man so drüber liest, werden die auch oft Totoros genannt und er dann King Totoro.
Ah, aber ja,
das wird im Film selbst nicht etabliert.
Ja, das ist halt so spannend. Dieser Totoro ist halt irgendwie einerseits ist der so, also der spricht nicht, sondern ich glaube, der sagt auch nur Totoro oder gibt irgendwelche komischen Geräusche in vielen Stimmen von sich. Aber die haben irgendwie so ein krasses Zutrauen zu dem, die Kinder.
Ja, der ist ja auch voll putzig.
Ja, ist er schon, aber er, also erstmal ist der ja trotzdem gruselig, ja, so wie der sich anhört und der ist so groß und
also diese, es gibt ja so Themen von Miyazaki, die immer wiederkehren. Das ist so Umweltschutz und Naturverbundenheit. Und das wird halt in diesem Film eben durch diese Naturgeistergeschichten ausgedrückt. Also bei Nausicaa war das ja ganz groß mit Umweltzerstörung und dagegen kämpfen. Und das Schloss im Himmel, da war das auch irgendwie Thema mit dem Bergbau und so. Steckte das auf jeden Fall drinne. Und das andere große Thema von Miyazaki ist Fliegen natürlich. Gibt es hier nur eine kleine Szene, wo sie auf so einen Kreisel aufsteigen, den Totoro dabei hat und mit Hilfe dessen dann rumfliegen. In den Namen steckt allerdings auch nochmal so diese ganze Naturglaube ein bisschen und Geistergeschichten so ein bisschen verwurstelt drinne. Also der Name, lange Name von Saki ist Satsuki und das ist das japanische Wort für Mai, während halt Mei also im Englischen der Mai ist, aber Mei wiederum auch im Japanischen wohl Sprosse bedeutet, habe ich gelesen. Und es gibt auch eine Szene, die sich nicht übersetzen lässt, in der Mei dann Saki berichtet, dass sie Totoro getroffen hat. Und der Witz ist, dass sie es halt falsch ausspricht, weil wohl Totoro im Japanischen so Troll bedeutet. Und sie halt als Kleinkind Totoro sagt und daher kriegt der seinen Namen. Auch der ruft natürlich auch Totoro. Aber also da ist halt dieser Troll, der irgendeine Art von Geist ist ja auch, oder irgendein Fantasiewesen zumindest, steckt da dann auch nochmal mit drin.
Man kann auch irgendwie so gar nicht so genau sagen, ob der tatsächlich da ist oder nicht, ne? Weil neben Definitiv. Aber es gibt so Andeutungen, dass das ja nur im Traum auftaucht und mit den Kindern was macht. Weil die haben irgendwelche Eicheln eingepflanzt, die nicht wachsen und dann eines Nachts kommt Totoro und sie tanzen einen beschwörenden Tanz und dann entstehen da riesige Bäume aus diesen Eicheln. Und dann am nächsten Morgen, als die Sonne wieder scheint, sind es halt doch nur so kleine Sprösslinge.
Ja, das ist das, was ich vor allen Dingen an dem Film ganz wunderschön finde, ist, dass der von Anfang bis Ende eine komplett kindliche Perspektive einnimmt. Mhm. Der ist nie wirklich was Erwachsenes hat der. Der hat nie irgendwie so was Exposition, ich weiß nicht, wie man das als Adjektiv ausdrückt. Also der erklärt nichts, sondern der lässt dich alles immer mit diesen Augen der Kinder erleben. Mhm. Und ich meine, wir haben in unserer Geschichte auch eine lange Tradition imaginärer Freunde, die eben auch genau in so einer Umzugssituation gerne, während halt Saki da schnell Anschluss findet, ist halt May alleine da am Spielen und dann taucht auf einmal Totoro auf. Also das kann man sich sehr leicht so hinterher erklären, dass es sich da um einen imaginären Freund handelt. Darin spielt auch so dieses, dass die Krankheit der Mutter nie erklärt wird. Also es wird nie gesagt, was sie hat. Sie ist halt einfach nur krank und die Kinder denken auch irgendwie das Schlimmste, aber dann am Ende wird sie ja doch wieder besser. Mhm. Und auch dieses, der Vater, also ich meine, das ist ja auch irgendwie so eine komische Situation, dass die Mutter ist im Krankenhaus und trotzdem ziehen die da um in so ein total heruntergekommenes Landhaus. Mhm. Was halt irgendwie auch noch irgendwie darauf hindeuten könnte, dass sie vielleicht Geldprobleme haben, was auch nochmal so angedeutet wird damit, dass der Vater halt echt immer bis in die Nacht am Arbeiten ist.
Ich hatte eigentlich gedacht, dass sie in die Nähe der Mutter ziehen.
Ja, aber das ist ja voll Stadt weit, weißt du?
Ja, aber der Vater muss ja erstmal zur Arbeit, wenn er an die Uni muss, fährt er irgendwie ja mit dem Bus. Mhm. Und, ach so, ja, na gut, okay.
Keine Ahnung, aber es kann auch gut sein, dass sie in die Nähe, also es war trotzdem, das Krankenhaus war ein ganz weit weg, aber das ist halt auch sowas, das wird nicht erklärt. Es bleibt halt komplett in dieser kindlichen Perspektive gefangen, dass du halt nicht verstehst, warum die jetzt dahin gezogen sind. Und so zieht sich das durch den ganzen Film, dass wir halt alles immer nur uns zusammen mit diesen Kinderaugen erschließen müssen und da dann irgendwie keine Erklärungen dafür bekommen. Und das finde ich wirklich, wirklich toll, das gefällt mir.
Ja, außer als dieser Maiskolben dann tatsächlich bei der Mutter auf dem Fensterbrett liegt. Obwohl die Kinder den mit dem Katzenbus gebracht haben.
Ja, das deutet natürlich darauf hin, dass doch alles existiert. Aber es wird trotzdem im Wagen gelassen, soweit, dass das halt nie eindeutig gesagt wird. Die gibt's. Es könnte ja theoretisch auch sein, dass die Kinder trotzdem den Weg zum Krankenhaus gefunden haben. Mhm. Achso, genau, es gibt dieses noch so ein schönes mit diesem, was du auch schon sagst, mit diesen Statuen gibt es auch noch so einen schönen kleine Referenz. Als May nämlich dann gefunden wird vom Katzenbus, da sitzt sie auf so einem Sockel von so einer Reihe von Statuen. Und das sind Bodhisattva Jizo-Statuen. Und zwar ist das der Buddhist, der in Japan betrachtet wird als der Beschützer der Kinder, was halt nochmal so eine Andeutung ist, so sie ist, also ihr kann nichts geschehen, jemand wacht über sie quasi. Von mir war es das auch inhaltlich. Hast du noch was du bei dem Film sprechen willst? Ist ja nur eine Kurzfolge.
Ja, nee, aber das war nicht gerade diese Szene, in der sie wegrennt, finde ich das auch ziemlich stark dargestellt, wie die anderen alle Angst um sie haben und wie Saki anfängt zu laufen und eigentlich gar nicht mehr kann, aber sie hat halt so furchtbare Angst um ihre kleine Schwester und das kommt, also das kann man richtig spüren, wenn man den Film sieht. Fand ich auch sehr schön. Und außerdem finde ich die Bilder sehr gut. Also ich finde den auch echt schön gezeichnet. Ja, und Totoro und seine kleinen Totoros sind halt auch echt niedlich, ne? Diese kleinen Hoppelhäschen da.
ja, das haben viele erkannt. Denn da würde ich jetzt in die Rezeption einsteigen. Also die Veröffentlichung erstmal ist der größte Fail der Kinogeschichte. Das Studio Ghibli war noch ganz jung und jetzt hier 1988 stellten sie zwei Filme fertig, eben Totoro und der andere war Die letzten Glühwürmchen. Und irgendjemand kam auf die grandiose Idee, die in einem Double Feature in die Kinos zu bringen. Und Die letzten Glühwürmchen ist halt das wirklich buchstäbliche Gegenteil von Totoro. Es geht um zwei Kinder während des Zweiten Weltkrieges, die auf sich alleine gestellt sind. Und der ganze Film ist halt so, dass du als Erwachsener jedes Mal, wenn die eine Entscheidung fällen, mitkriegst, dass es die absolut falsche Entscheidung ist, die sie fällen. Und sie aber halt in ihrer kindlichen Perspektive das nicht erkennen können und das halt nach und nach in die Katastrophe endet und sie ist halt eine Geschichte von, wie sie immer mehr am Hungertuch nagen und halt da, es ist ein ganz grauseliger Film, ein wirklich, wirklich schlimmer Film, der total unglücklich macht und der halt wirklich so der erwachsenste Film ist, den du dir nur vorstellen kannst, weil es halt um das Sterben von Kindern geht und eben dieser ganze Film daraus lernt, lebt, dass du es halt als Erwachsener besser weißt und das dich noch mehr leiden lässt. Und den halt mit Totoro in einer Doppelvorstellung zu bringen, war halt eine desaströse Entscheidung, weswegen Totoro halt genau wie die letzten Glühwürmchen auch floppte. Allerdings kam sie dann auf die Idee, den Totoro selbst als Merchandising-Figuren zu verkaufen. Und der kam so gut an, dass als sie dann den Film nochmal alleine in die Kinos brachten, er am Ende doch 26,55 Millionen einspielte im Kino. Mit Heimvideo und Merchandising hat er mittlerweile 1,44 Milliarden eingespielt, der Film. Akira Kurosawa bezeichnete, also der große Regisseur, der große japanische Regisseur, den wir auch noch im Fullobrary, nein, im Japanuary mit die sieben Samurai, werde ich den besprechen, der bezeichnete die Figur des Katzenbusses als eine der schönsten Schöpfungen des Kinos. Ein bisschen weird auch.
Ja, also den mochte ich jetzt gerade nicht so sehr. Der aber war praktisch, aber das hätte eigentlich auch Totoro machen können.
Ne? Ja, aber also er war halt auch so fantastisch. Irgendwie was Vergleichbares kennt man halt nicht. Deswegen würde ich sagen, es ist von Kurosawa so gelobt. Totoro ist auch das Maskottchen des Studio Ghibli mittlerweile. Ja, außerdem viel gelobt. Zum Beispiel ist er auf Platz 133 der 250 besten Filme laut der IMDb. Und auf der Liste des Empire Magazines, die 100 besten Filme des World Cinema, landete er auf Platz 41. Und zu guter Letzt eine Referenz habe ich auch noch gefunden. Und zwar in, also eine besonders schöne fand ich. In Toy Story 3 hat ein kleiner Plüsch-Totoro einen Cameo.
Ah, okay. Mhm.
Ja, Kurzfolge. Also bewerten wir auf der Letterboxd. Oh Gott. Wird Zeit, dass wir aufhören. Kurzfolge. Also bewerten wir auf der Letterboxd-Skala von einem halben bis fünf Sternen und wahlweise ein Herz. Was bekommt er da, Paula?
4 und ein Herz.
Von mir kriegt er ganz klar die 5 Sterne und ein Herz. Ich finde es einen ganz, ganz tollen Film. Ganz, ganz toll wird es ja auch in den kommenden Wochen. Es gibt noch 2 Folgen zum Japanuary. Und zwar, ich sagte es eben schon, die 7 Samurai werde ich zusammen mit dem Alex vom Abspanngucker-Podcast besprechen. Und Godzilla, den Original-Godzilla besprechen wir, Paula, ich und die Anne vom Klassiker-Fable auch in den kommenden Wochen. Also bleibt weiter gespannt. Wir hören uns. Tschüss.
Ciao. Der Spätfilm bedankt sich bei seinen Gästen und Gästinnen aus dem Jahre 2018. Das wären Camille,
Sumi,
Becky,
Nenad,
Claudia,
Merlin,
Chris,
Tamino,
Jan,
Dennis,
Mascha,
Christian,
Alexander,
René,
Robert,
Stefan,
Patrick,
Daniel,
Thomas,
Arne,
Jens,
Fabian,
Patrick Suit,
Benjamin,
Markus,
Marie,
Christian,
Christopher,
Michael,
Matthias,
Christoph,
Erik,
Marcel,
Herr Aufziehvogel,
Michi,
Lasse,
Kati,
Anne
und Tabu.
Dankeschön, dass ihr da wart. Sehr schön.